Über 20 Jahre war Rainer Dürscheid katholischer Polizeiseelsorger in Nordrhein-Westfalen, ernannt vom Erzbistum Köln. Vorher war er Pastoralreferent. Rainer Dürscheid war erster Ansprechpartner bei privaten oder dienstlichen Krisen von Polizeibeamten oder Beamtinnen zum Beispiel. Jetzt ist er frisch im Ruhestand und blickt auf ein bewegtes Leben zurück, über das wir jetzt hier im Domradio mit ihm sprechen wollen. Freitag sind Sie feierlich bei der Polizei verabschiedet worden. Selbst Innenminister Reul war dabei. Wenn Sie jetzt persönlich auf die vergangenen 21 Dienstjahre zurückblicken, gibt es denn das eine Ereignis, das Ihnen besonders nahe gegangen ist?
Das eine Ereignis selber nicht unbedingt. Es gibt sicherlich ein paar Ereignisse, die sehr in Erinnerung geblieben sind. Das ist zum einen die Betreuung der Kollegen der Kölner Hundertschaft, die anlässlich der Love Parade in Duisburg im Tunnel standen und selber mehr oder weniger in Todesgefahr war, die wir über Wochen begleitet und betreut haben. Aber es ist auch gut in Erinnerung, der Tod oder das Sterben eines jungen Polizisten, der beim G7-Gipfel in Heiligendamm am letzten Tag verunglückt ist, mit dem Kopf auf eine Bordsteinkante gefallen ist und dann noch 2 Tage im Koma gelegen hat, und wo wir dann sowohl die Kollegen begleitet haben, aber eben auch mit der Ehefrau und mit den Eltern uns auf das Sterben vorbereitet haben, inklusive der Frage, gibt es eine Organspende oder nicht. Also ganz viel auch mit ethischen Fragen, aber auch mit Trauer und mit Trauerbewältigung. Das waren sicherlich 2 Ereignisse, die ich immer in Erinnerung haben werde.
Und darauf waren Sie natürlich auch fachlich gut vorbereitet.
Ja, als Pastoralreferent und Seelsorger im Erzbistum Köln hat man die ganz normale klassische Ausbildung als Seelsorger, als Theologiestudium. Die Polizeiseelsorger im Erzbistum Köln sind aber darüber hinaus auch alle geschult in der Betreuung nach belastenden Einsätzen. Und wir sind auch alle geschult im Bereich von Bearbeitung von Traumata. Nicht als Traumapsychologen, aber als Fachberater Traumatologie, sodass wir auch mit den Kolleginnen und Kollegen schauen können, welche Ereignisse sind prädestiniert und können zu einem Trauma führen und machen da präventive Maßnahmen, sodass Kolleginnen und Kollegen da auch in den meisten Fällen unbeschadet herauskommen. Nicht immer, irgendwann bleibt es nicht aus, auch therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da sind wir auch mit unserem Latein am Ende. Aber vielfach ist es für die Kolleginnen und Kollegen sehr gut, mit uns da schon in den Austausch zu kommen und neue Perspektiven zu entwickeln und in die Normalität zurückzukommen.
Sie waren ja häufig als Erste da, ne? Vor den Psychologen, die nachher langfristig diese Menschen betreuen, bekommen aber dafür natürlich auch wirklich sehr viel an Emotionen ab. Wie viel blieb da hängen? War das schwierig, das Private vom Dienstlichen dann zu trennen für Sie?
Ja, ich glaube, man lernt von Anfang an in diesem Feld von Seelsorge im positiven Sinne eine professionelle Distanz zu wahren. So komisch sich das anhört, wir waren ja immer nur Secondhand als Seelsorger an den Ereignissen. Also ich war nicht dabei, als der Kollege tödlich verunglückt ist. Ich war nicht dabei, wenn die einen tödlichen Schuss abgegeben haben. Oder ich war nicht dabei im Tunnel, sondern wir waren immer nur im Nachhinein dabei und haben dann die Krisen der Polizistinnen und der Polizisten bearbeitet. Da kommen natürlich viele Emotionen rüber. Und gleichzeitig brauchen wir auch da eben die professionelle Distanz, um damit umgehen zu können. Dazu kommt aber auch, ich habe immer im Team gearbeitet, sowohl mit den katholischen Kollegen aus dem Erzbistum, aber auch mit meinen evangelischen Kollegen hier im Bereich des Polizeipräsidiums Köln, wo es auch immer den fachlichen Austausch gab, wo es auch immer die Supervision für uns selbst gab, sodass wir auch selber immer die Chance und die Möglichkeit hatten, diese Ereignisse zu reflektieren und aufzuarbeiten.
Als Polizeiseelsorger kamen Sie also von der katholischen Kirche. Gab es da auch schon mal Skepsis oder Vorbehalte? Es sind ja immer weniger Menschen, die den Glauben leben, und auch viele, die sich bewusst von der Kirche distanzieren.
Auch mit einem klaren Jein zu beantworten. Es gibt durchaus, und es gibt viele Polizisten, die auch deutlich sagen, dass sie sich nicht mehr zu Hause fühlen in dieser Kirche, dass sie sich auch zum Teil abgewendet haben, aber dass sie sehr schätzen die Art und Weise, wie Seelsorge in der Polizei sie wahrnimmt und sie ernst nimmt. Also es hat dann auch sehr stark persönlichen Charakter, weil sie in der Regel die Seelsorger, die für das jeweilige Präsidium zuständig sind, persönlich kennen. Und sie verbinden mit dem Seelsorger und mit der Seelsorge auch mit der Kirche einen sehr deutlichen und sehr großen Schutz. Die Frage des Seelsorgegeheimnisses, die Frage des der Schweigepflicht oder auch des Zeugnisverweigerungsrechts, dass wir vor Gericht nicht aussagen müssen, wenn Polizistinnen und Polizisten uns im Seelsorgegespräch Dinge anvertraut haben, selbst wenn sie strafrechtlich Relevanz hätten, gewährt der Seelsorge natürlich einen großen Schutz. Und auf der Ebene haben wir sehr, sehr viel Anerkennung bekommen, aber es hat natürlich immer auch mit den handelnden Personen zu tun. Auf die Institution Kirche schauen Menschen in der Polizei zum Teil schon skeptisch. Das stimmt, da haben Sie recht.
Eines der großen Themen der vergangenen Jahre, in das auch Sie eingebunden waren, war sicher das Thema Missbrauch und Kinderpornografie. Sie haben Polizisten und Polizistinnen begleitet, die sich da täglich zum Teil Unfassbares im Internet bei der Recherche angucken müssen. Was macht das mit den Kolleginnen und Kollegen?
Sehr unterschiedliches. Es gibt Kollegen, die an die Grenzen kommen, weil sie die Macht und die Menge der Bilder nicht mehr ertragen. Es gibt Kollegen, die an die Grenze kommen, weil sie auch die Geräusche und die Töne dazu nicht mehr ertragen. Es gibt Kolleginnen, die trennen das. Die hören sich erst das Video an und schauen es sich dann in dem zweiten Schritt erst an, weil das zusammen viel zu viel ist. Aber es gibt auch die Wahrnehmung, dass das ein Arbeitsbereich ist in der Polizei, wo viele Polizistinnen und Polizisten, so komisch sich das anhört, gern arbeiten, weil sie dort eine hohe Chance haben, sehr erfolgreich zu sein. Also die Tatsache, das Videomaterial auszuwerten und dafür zu sorgen, dass Täter definitiv hinter Schloss und Riegel kommen und Kinder nicht mehr missbraucht werden, führt auch zu einer hohen Zufriedenheit, wenn sie in diesem Bereich erfolgreich sind. Druck macht an dem Punkt ganz oft die Unmenge an Daten, die zu sehen haben. Und Druck macht dann auch die Tatsache, dass sie sagen, wenn wir das nicht alles in einer gewissen Zeit schnell erledigen, dann sind diese Täter immer noch auf freiem Fuß, dann können wir Kinder nicht schützen. Also sie sind sehr stark von dem Impuls getrieben, Täter in diesem Bereich dingfest zu machen und dafür zu sorgen, dass Kinder den Schutz bekommen, den sie auch brauchen.
Waren Sie manchmal selbst fassungslos, in welche menschlichen Abgründe man da schauen musste?
Ja, wenn Polizistinnen und Polizisten mir davon erzählt haben, sowohl in dem Bereich der Kinderpornografie, aber auch ganz stark in dem Bereich der Gewalterfahrung. Wir haben jährlich in der Kölner Polizei zusammen mit der evangelischen Seelsorge ein Seminar gemacht, unter dem Titel Zwischen Unverwundbarkeit und Ohnmacht, was eine Zweitagesveranstaltung war für die Polizistinnen und Polizisten, die selbst im Dienst angegriffen und verletzt bzw. auch schwer verletzt wurden. Und das war natürlich ganz oft ein Thema für die, weil sie selber dann fassungslos davor stehen, so angegangen zu werden, angegriffen zu werden. Und das macht mit Polizisten, die schauen dann schon in Abgründe. Und die haben natürlich selber auch klar, außer uns kommt keiner mehr, wenn es sein muss. Ne? Also wenn es wirklich brennt, wenn es wirklich gefährlich wird, dann sind wir in der ersten Reihe. Das hat aber eben auch einen sehr stark belastenden Charakter. Und da war ich als Gesprächspartner oder auch die Kollegen als Gesprächspartner immer sehr willkommen und sehr gewünscht.
Über 20 Jahre katholischer Polizeiseelsorger in Nordrhein-Westfalen. Freitag sind Sie in den Ruhestand verabschiedet worden. Wir blicken gleich gemeinsam auf Entwicklungen im Polizeiberuf und auf weitere Themen der Polizeiseelsorge.
Domradio, der gute Draht nach oben.
21 Jahre Polizeiseelsorge hat Rainer Dürscheid hinter sich, in denen er jederzeit damit rechnen musste, dass das Telefon klingelt und seine Hilfe gebraucht wird. Herr Dürscheid, Sie haben auch die Beamten betreut, Beamten und Beamtinnen, die beim Love Parade-Unglück 2010 im Einsatz waren, haben Sie eben schon kurz darüber erzählt. Viele junge Menschen sind gestorben, einige Polizisten sind selbst in diesen Tunnel geraten, waren in Gefahr, hatten Todesangst, hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Wie konnten Sie in dieser extremen Situation Trost spenden und diese Menschen auffangen?
Trost spenden war in der ersten Phase schwierig. Das Allerwichtigste in einer solchen Situation ist in der ersten Phase für die Betroffenen, die solchen Ereignis erlebt haben, was ja potenziell traumatisierend ist. Es muss nicht zum Trauma führen, aber es kann ein Ereignis sein, das zum Trauma führt. Dazu gehört in erster Linie wieder Normalität herzustellen. Also wieder für einen sicheren Raum zu sorgen, wieder dafür zu sorgen, dass diese Menschen sagen, ich bin nicht mehr in der Situation, ich bin nicht mehr in Gefahr und das, was da geschehen ist, ist auch vorbei. Und dann geht es letztendlich darum, in der ersten Phase mit den Polizisten und Polizisten daran zu arbeiten, dass sie dieses Ereignis so verarbeiten, dass es ein Ereignis ist, das für sie nie ein schönes sein wird, was aber in ihrer Lebensbiografie dazugehört als ein bewältigtes Ereignis, als ein Ereignis, an das sie, wenn sie zurückdenken, wissen, wie furchtbar das war, aber irgendwann nicht mehr lähmend ist für ihr weiteres Handeln. Und das hat in dem Bereich bei der Love Parade schon eine ganze Weile gedauert mit einigen Kollegen, weil es sie schon sehr getroffen hat. Und die waren ja nicht zufällig da, sondern es waren die Kölner Kollegen, die im Tunnel standen, waren diejenigen, die da den Dienst hatten und die auch selber mir zum Teil erzählt haben, dass sie Todesangst hatten, die aber auch gleichzeitig in der zweiten Phase zusammen mit den Rettungskräften versucht haben, Menschen wiederzubeleben und auch Ohnmachtserfahrungen machen mussten, es nicht mehr zu können. Also wirklich Menschen sterben zu sehen, das war schon eine sehr heftige Erfahrung. Und da kann man eigentlich nur über den Abstand, über Herstellung von Normalität, über ja, das Erleben, das war auch dann für die ein ganz wichtiger Punkt, eine Hundertschaft, die dann irgendwann, wie die Polizei sagt, wieder ans Netz geht und den nächsten Einsatz fährt, sozusagen so, jetzt fahren wir zu einem Fußballspiel und da haben wir ganz normal zu arbeiten wie immer und man macht die Erfahrung, das geht auch. Also die Erfahrung, dass es wieder geht und dass man handlungsfähig bleibt, führt auch dazu, dass, ja, dass es bewältigt wird. Dazu kommt, dass Polizistinnen und Polizisten im Vergleich zu anderen Menschen ganz oft ein höheres Maß an Resilienz haben, also an Widerstandsfähigkeit als andere. Die haben in ihrer Ausbildung, in ihrem Job gelernt, mit Krisen umzugehen. Die wissen, wenn wir hinkommen, sind wir oft die Letzten, die da noch Hilfe leisten können. Und wir wissen, dass wir immer mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, sodass der Erfahrungsschatz dessen, was sie erlebt haben, auf der einen Seite zu einer Belastung führen kann. Wenn sie das aber bewältigen, führt es auch zu einem höheren Maß an Resilienz, weil sie wissen, dass sie mit diesen Schwierigkeiten umgehen und dass sie sie bewältigt haben, also dass sie widerstandsfähig sind. An den Punkten haben wir ganz viel mit denen auch gearbeitet.
Ich kann mir vorstellen, dass das insgesamt ein schwerer Brocken war, zumal es ein besonderer Einsatz war und auch für Sie natürlich kein besonderer Einsatz als Seelsorger, der Sie schon auch vieles gehört haben, aber das dann eben geballt mit wahrscheinlich sehr vielen Menschen dann zu tun hatten, das Thema zu bearbeiten. Haben denn die Anliegen der Beamtinnen und Beamten sich im Laufe der Zeit verändert, denen Sie sich anvertraut haben? Wie sieht es im Moment aus, auch mit zunehmenden Angriffen auf Respektspersonen? Sind Polizistinnen und Polizisten nicht mehr solche Respektspersonen? Werden wir nach den Nachrichten drüber weitersprechen mit Ihnen. Rainer Dürscheid, danke bis hierhin.
Domradio, der gute Draht nach oben.
Rainer Dürscheid, Sie fanden es wahrscheinlich komisch, als ich eben gesagt habe, dass ich mit dem Polizeiseelsorger spreche, der jetzt gerade eben außer Dienst gegangen ist. 21 Jahre haben Sie hinter sich, in denen Sie als Polizeiseelsorger aktiv waren und darüber sprechen wir jetzt auch weiter. Haben sich die Anliegen der Polizeibeamten und Beamtinnen, mit denen Sie sich Ihnen anvertraut haben, im Laufe dieser 21 Jahre verändert? Gab es andere Sorgen und Probleme, die die Beamten und Beamtinnen hatten?
Grundsätzlich haben sich die Sorgen und Probleme nicht verändert. Es war immer so, dass Polizistinnen und Polizisten, die zu mir gekommen sind, mit persönlichen Anliegen da waren, entweder dienstlich, aber auch privat. Und die auch wirklich, wie in jedem anderen Feld von Seelsorge, von uns erwartet haben, da ein offenes Ohr zu finden, jemand zu finden, der zuhört, jemand zu finden, der mit ihnen neue Wege geht. Und die Anliegen haben sich grundsätzlich wenig verändert. Es sind natürlich bei der Polizei ganz oft Anliegen, die aus dem Dienst entstehen, weil sehr belastende Situationen sie gefordert haben. Es sind aber auch ganz klassische Anliegen wie Konflikte, die im Team stattfinden oder Konflikte, die in der Familie da sind, Trennungsgeschichten, Todesfälle, Krankheiten, all das, was das normale Seelsorgerleben ausmacht, findet man auch in der Polizei. Was sich verändert hat, ist die Tatsache, dass die Polizistinnen und Polizisten heute viel selbstverständlicher auf einen Seelsorger, eine Seelsorgerin zugehen als noch vor 21 Jahren. Als ich eingestiegen bin, gab es viel stärker das Bild vom Polizisten, von der Polizistin, die alles kann, die keine Hilfe braucht, die selbst stark genug ist. Und da hat sich die Einsicht doch bei vielen Polizistinnen selbst, aber auch bei den Führungskräften deutlich verändert in die Richtung, es ist eher ein Zeichen von Stärke, sich Unterstützung zu holen, wenn ich an die Grenzen meines Handelns oder meines Lebens oder meines Tuns komme. Das war vor 21 Jahren deutlich anders. Also ich bin oft auf Polizisten gestoßen, die sagen, es ist gut, dass es das gibt. Wir haben früher immer abends nach dem Dienst ein Bier oder einen Schnaps getrunken und damit war alles wieder gut. Dieses Bewusstsein hat sich deutlich verändert und da ist eine deutlich stärkere Akzeptanz auch auf Seelsorge hin, dass wir ein Ohr haben für sie, für ihre Sorgen, für ihre Nöte, für ihre Anliegen und dass das eben auch ein ganz geschützter Ort ist durch unsere Schweigepflicht, durch das Zeugnisverweigerungsrecht, wo sie es völlig ungeschützt loswerden können und mit jemand, der von außen drauf schaut, nochmal neue Lebensperspektiven eröffnen können.
Wir beobachten, Hans, häufig auch in der Presse, eben zunehmend Angriffe auf Helfer wie Feuerwehr, Sanitäter, aber eben auch Polizisten, Polizistinnen. Manchen Menschen fehlt der Respekt vor der Polizei, hat man das Gefühl. Was bedeutet das denn für die Beamten und Beamtinnen, insbesondere den Nachwuchs bei der Polizei? War das auch häufiger Thema bei Ihnen in den Gesprächen?
Das war auch immer wieder Thema. Es ist zurzeit, glaube ich, deutlich auch in den Medien nach vorn gebracht worden, dass es das gibt. Es gab es aber immer. Es gab immer den, sag ich mal, in Anführungsstrichen mangelnden Respekt vor der Polizei und Menschen, die über Grenzen hinweg Polizei angreifen oder missbilligend behandeln. Das ist nicht neu, aber die Selbstverständlichkeit, mit der Menschen das oft tun, die hat sich ein Stück verändert. Also wenn Kollegen von der Autobahnpolizei mir erzählen, dass sie Sichtwände aufbauen müssen, wenn schwere Unfälle da sind, um Menschen daran zu hindern, Sensationsfotografien zu machen und Ähnliches und dann angegangen werden, wenn sie das tun. Das sind Dinge, die schon etwas zugenommen haben und das macht ihnen viel aus. Und der zweite Punkt, der ihnen viel ausmacht, ist die ganze Frage der Öffentlichkeitsarbeit. Die Polizistinnen und Polizisten selber arbeiten mittlerweile ganz oft mit den Bodycams, um auch selbst zu dokumentieren, dass sie rechtmäßig gehandelt haben. Umgekehrt werden sie eigentlich bei jedem Einsatz Tag und Nacht von mehreren Handys gefilmt, fotografiert. Das Ganze wird ins Netz gesteckt, bei Facebook geteilt. Das gibt viel öffentlichen Druck und das ist schon ein starkes Merkmal auch von Belastung für Polizistinnen und Polizisten.
Tja, die technischen Entwicklungen bringen nicht nur Vorteile, sondern bringen auch solche Dinge mit sich. Einerseits die Bodycams gut, andererseits natürlich auch die Fotografien bei Unfällen. Früher waren Polizeireporter vielleicht vor Ort, aber je mehr Menschen da sind, umso mehr stürzen natürlich auch die Abläufe. Die Polizei gerät in Kritik auch von rechtsextremen Tendenzen und Rassismus, ist ja auch immer mal wieder die Rede, oder von unangemessener Gewaltanwendung. Gibt es da strukturelle Probleme oder auch Gesprächsbedarf bei den Kolleginnen und Kollegen?
Es gibt in meiner Wahrnehmung kein strukturelles Gewaltproblem und auch kein strukturelles Problem der Rechtsradikalität in der Polizei. Es gibt, das haben die Vorfälle in Mülheim oder in Essen ja gezeigt, es gibt natürlich auch in der Polizei Menschen, die rechtsradikale Tendenzen und Gedanken verfolgen. Die werden in der Polizei selbst aber auch verfolgt. Und daraus selber ist auch nochmal eine Initiative entstanden, die der Innenminister ins Leben gerufen hat, dass Polizisten deutlich in ihrem normalen Dienst die Möglichkeit und die Chance erhalten, über ihr Handeln zu reflektieren. Genannt wird es Alltagsreflexion, es hat sehr stark supervisorische Züge, dass jede Diensteinheit mindestens einmal im Jahr nochmal auf ihren Dienst schauen soll. Und zwar auf das schauen sie, was ist eigentlich belastend? Wie komme ich eigentlich, wie gehe ich mit belastenden Situationen um? Und gibt es auch Situationen, die tendenziell dazu führen könnten, dass ich selber, ich sag mal, ein rechtsradikales Gedankengut entwickle und wie kann ich dem entgegenkommen? Aber es geht eben nicht nur um Rechtsradikalismus, sondern es geht darum, grundsätzlich auf Belastungs- Situation im Polizeiberuf zu schauen. Und auch an dem Format haben wir, was wird jetzt flächendeckend eingeführt, das Land NRW stellt selbst Menschen ein, die das auch nochmal begleiten. Aber in der Pilotphase haben das im Land NRW grundsätzlich fast nur die Polizeiseelsorge gemacht mit einer ganz hohen Akzeptanz. Und grundsätzlich ist das Thema Gewalt ein Thema in der Ethik der Polizei, was mich 21 Jahre lang begleitet hat. Es geht bei Polizei immer darum, so viel Gewalt wie nötig und so wenig wie möglich auszuüben. Das ist und bleibt ein Drahtseilakt. Das beginnt schon bei einer normalen Polizeikontrolle, wenn Menschen aggressiv werden, bis hin zu Schusswaffengebräuchen, wie jetzt in diesem Herbst, wo es noch zweimal einen Schusswaffengebrauch in Köln gab, weil Täter mit dem Messer auf Polizisten losgegangen sind. Das ist dann letztlich irgendwann Ultima Ratio. Aber das ist nicht so, dass man das Gefühl hat, Polizei wartet nur darauf, endlich schießen zu dürfen, sondern das ist wirklich für die oft ein ganz belastender Punkt. Sie wissen es, wenn sie in diesen Dienst gehen. Sie wissen, dass sie an der Waffe ausgebildet werden. Und sie wissen auch, dass sie einsetzen müssen. Und es gehört auch zum Selbstverständnis eines Polizisten dazu, das zu tun, wenn es nicht mehr anders geht. Aber sie wissen auch, dass es eine hohe Verantwortung ist, bis es dazu kommen darf. Und an den Fragen, auch im Zusammenhang zum Beispiel mit der Bekämpfung von Terroranschlägen, haben wir ganz oft an ethischen Fragen mit der Polizei gearbeitet. Wann schieße ich eigentlich? Wann darf ich schießen? Was nehme ich eigentlich dafür in Kauf? Was ist meine eigene Gewissensentscheidung? Ich finde, es ist ein hochverantwortlicher Beruf, der Beruf des Polizisten, der Polizistin. Und da tut das Land gut daran, gerade auf dieser ethischen Ebene mit denen immer wieder zu arbeiten, um eine handlungsfähige Polizei zu haben, die sich wirklich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt. Und da haben sie natürlich in der Polizeiseelsorge auch immer einen Partner gehabt, der mit ihnen da gemeinsame Wege geht und da auch nach Lösungen schaut und auch die dunklen Seiten dessen anschauen kann.
Wie wichtig der Job eines Polizeiseelsorgers ist, das haben wir auch jetzt erfahren im Gespräch mit Ihnen. Nachher wollen wir jetzt auch noch mal schauen, inwieweit Sie sich jetzt freuen, das alles hinter sich zu lassen oder ob Sie schwer loslassen können. Der Nachfolger steht schon da, ist schon dabei seit 1. Januar. Darüber reden wir gleich noch darüber. Mal einen Blick nach vorne.
Domradio, der gute Draht nach oben.
Die Proteste im Hambacher Forst, die Love Parade, Lützerath, die Flutkatastrophe im Ahrtal. Immer war Rainer Dürscheid als Polizeiseelsorger gefragt, 21 Jahre lang. Und jetzt fängt für ihn ein neuer Lebensabschnitt an. Herr Dürscheid, Sie hatten oft mit den Schattenseiten zu tun, über die haben wir schon gesprochen. Gewalt, Trauer, Verlust. Gab es auch mal Fälle, bei denen Sie selbst an Ihre Grenzen geraten sind? Nochmal einmal rückblickend.
Man gerät immer dann an Grenzen, wenn man Grenzen mit Polizistinnen und Polizisten gemeinsam aushalten muss. Also Polizisten sind, sage ich mal, ich habe das immer gesagt, von ihrer DNA ab Ausbildung darauf getrimmt, Probleme zu lösen. Sie oder ich drücken 110 und die Polizei kommt und löst das Problem. Das ist auch das Selbstverständnis von Polizei. Wenn das aber nicht mehr zu lösen ist, das Problem, wenn der Kollege neben mir tödlich verunglückt ist oder wenn ich den Schuss abgegeben habe und das Gegenüber ist tot, also wenn das nicht mehr rückgängig zu machen ist, dann kommt Polizei an eine Grenze, die ja ihr eigenes Selbstverständnis in Frage stellt. Und dann kann man eigentlich auch nur mit ihnen das aushalten. Seelsorge hat ja auch nicht immer nur Lösungen. Seelsorge heißt ja auch, ich halte mit dir dein Leben aus und ich halte auch mit dir die Schattenseiten des Lebens aus.
Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum lässt Gott das zu?
Das war nie meine Herangehensweise an Seelsorge und war auch nie mein Gottesverständnis, sondern mein Gottesverständnis war immer ein Stück stärker davon geprägt, an einen Gott zu glauben, der mir Möglichkeiten gibt, mit den Schattenseiten meines Lebens umzugehen und Dinge zu entwickeln, die mir zum Leben verhelfen und nicht ins Bedauern zu verfallen, was nicht gelungen ist. Von daher war, glaube ich, auch meine Arbeit mit der Polizei immer stark davon geprägt, was sind denn Wege, da rauszugehen und glaube ich an einen Gott, der mir Wege aufzeigen kann und der Verhaltensweisen aufzeigen kann, die mir zum Leben verhelfen.
Gibt es auch eine Sonnenseite? Gibt es auch etwas, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist, was besonders gut war?
Besonders gut waren für mich immer die Dinge, die ich als Rückmeldung erlebt habe. Ich habe ganz oft erlebt, zum einen von Anfang an, dass es eine Unmenge an Vertrauen gab mir gegenüber. Und es gab ganz oft auch Rückmeldungen von Polizistinnen und Polizisten, oft auch Jahre später nochmal, wenn ich sie traf, sozusagen, die sich daran erinnerten, hör mal, du hast mich nach dem und dem Einsatz betreut und da ging es mir ganz schlecht. Und das hat mir ungeheuer geholfen. Das sind die positiven Erlebnisse und die habe ich über 21 Jahre immer wieder gehabt. Entweder sofort face-to-face in der Situation selbst, aber auch immer wieder nach Jahren, wenn man Kolleginnen und Kollegen wieder traf, die sich daran erinnerten, wie man gemeinsam gearbeitet hat. Ich bin jetzt im Dezember nochmal mit dem Licht von Bethlehem unterwegs gewesen, habe dann einen Dienstgruppenleiter erlebt, der sagte, ich wollte unbedingt im Dienst sein, wenn du kommst, weil du hast mich vor 21 Jahren nach dem tödlichen Unfall von einer Kollegin betreut und das ist mir heute noch in Erinnerung. Und also solche Dinge, das war toll, in einem Seelsorgefeld zu arbeiten, wo Menschen sehr direkt auch reagieren auf das, was sie erleben und wie sie Seelsorge erleben.
Jetzt gehen Sie in den Ruhestand. Was überwiegt, Wehmut oder Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt?
Das ist gemischt. Das ist sehr gemischt. Also es gibt sicherlich viel Wehmut. Am Freitag bei der Verabschiedung, auch als Reul dann nochmal davon sprach, oder der Polizeipräsident, unser Generalvikar, das hat schon sehr viel Emotionalität in mir ausgelöst, auf das alles zu schauen, was mir da in diesen 21 Jahren passiert ist, was ich erlebt habe, wie viele Begegnungen ich hatte, wie viele Menschen, die mir vertraut haben, mir begegnet sind. Und ich sag mal, auch so diese Feedbacks dieser Menschen, das wird mir schon fehlen. Das hat was Wehmütiges. Und es hat auf der anderen Seite aber eben auch was Schönes zu sagen, ich habe mehr Zeit für meine Frau, für meine Kinder, für meine Enkel. Ich kann mein Motorrad mal wieder mehr bewegen. Ich kann die Zeit freier gestalten. Auch das ist eine schöne Perspektive. Aber ich werde immer mit einer sehr, sehr guten Erinnerung an Polizeiseelsorge zurückdenken.
Schön, dass Sie so viel Wertschätzung für Ihre Arbeit erfahren haben. Herzlichen Dank für Ihre Zeit hier bei uns. Rainer Dürscheid, seit 2003 als katholischer Polizeiseelsorger für Beschäftigte der NRW.